Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag. Freitag, der 10. Mai 2024, 16 Uhr und 2 Minuten. Hier ist das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird, denkend sprechend, sprechend denkend, ohne Notizen und auch ohne Musik. Ja, ich denke, das ist soweit bekannt. Mensch, ja, Mai-Sendung, ich hatte gerade noch gedacht, Mensch, du warst doch erst kürzlich hier, das war vor 4 Wochen im April, so schnell vergeht die Zeit, hatte ich ja noch meine Fastenzeit besprochen, das kommt mir auch schon wieder lange vor, irgendwie diese 4 Wochen, ne? Und ordentlich warm heute schon, ne? Ich denke, ich schaue hier aus dem Studio durch die Gitterstäbe in so einen blauen Himmel, in den so weiße Wolken getupft sind, ist fast schon Sommer. Ne? Als ich eben durch den Grüneburgpark fuhr und dort ein Foto machte, dachte ich ja, was haben wir jetzt eigentlich für eine Jahreszeit? Also klar, es ist Frühling, aber sagen wir mal so, das eigentliche Geschehen ist momentan so ein bisschen ausgesetzt, habe ich das Gefühl. Klar, es blüht jetzt was, ne? Ich greife vor in Paris, wo ich gerade eben erst war, da war es noch ein bisschen kühler, da blühten noch einige Kastanien, aber das ist, glaube ich, hier auch noch möglich, ne? Das kann sich noch hinziehen, aber es hat jetzt, glaube ich, so eine gewisse, ja, wann kommen so die ersten Früchte dann? Ne? Das fängt dann erst so im Juni, ne? Dann diese Johannisbeeren zum Beispiel. Ne? Das sind, glaube ich, so, gibt noch frühe Äpfel, aber ich glaube, deswegen heißen die ja auch Johannisbeeren, weil die um die Zeit Ende Juni schon reif sind. Ne? Das sind so die ersten oder kommen dann, gibt es dann Kirschen? Könnte es sein, ich stehe nicht so auf Kirschen, deswegen weiß ich das nicht so. Ne? Aber so jetzt so, ja, natürlich heute, es kratzte mir schon im Hals und in den Augen, ne, auch in Paris schon. Jetzt fängt für mich so, die geht so noch in den Mai bis Ende Mai, die Gräser, ne, die zwacken mich ganz besonders schlimm. Ne. Jeder, der so eine Pollenallergie hat, hat da verschiedene Auslöser. Manche sind ganz früh dran, ne? Die armen da schon, manche mit Haselnüssen oder was da gibt, so im Februar und März schon. Und ich bin eher spät, wobei sich das auch so immer wieder verlagert. Ne? Also zum Glück muss ich nicht wirklich viel Tabletten, so hin und wieder mal. Also ich hatte irgendwie, nachdem ich irgendwann mal auch so eine Desensibilisierung durchgemacht habe und außerdem heißt es, dass das so mit fortschreitendem Alter, ne, man wird irgendwie sozusagen irgendwie von den Reizen her auch dümmer, blöder, ne? Man lässt sich nicht mehr von jeder Pflanze quasi aus dem Konzept bringen, naja, also irgendwie das nimmt mit dem Alter ab, habe ich irgendwo gelesen. Ist auch nicht schlecht, irgendwie wenigstens mal ein Vorteil von diesem Älterwerden. Ja, also wie gesagt, irgendwie 10. Mai heute, Brückentag. Ne, gestern war Christi Himmelfahrt. Ne, hier ist sogar ein bisschen was im Radio. Dachte ich, vielleicht niemand hier, ne, aber irgendwie da sitzt der Praktikant im Büro und irgendwo hier ist noch jemand im Studio 2 am Machen. Ja, warum nicht? Ne? Also muss ja nicht sein, dass die da alle irgendwie in Ferien sind. Ne? Manche schon. Ne? Meine Schwester schickte Grüße aus der Eifel und heute habe ich meine Freundin Manu, die hat nämlich heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch Manu, die habe ich eben angerufen, die schrieb, nein, die sagte, ich bin an der See, no, auch schön. Ne? Also ich war ja, wie gesagt, bis gestern bin ich aus Paris gekommen, ne? Und das Wetter war so, sah anfangs nicht so gut aus, hat sich dann aber besser gemacht, ist eigentlich auch immer, finde ich, so irgendwie mit schlechtem Wetter ankommen, mit gutem Fahren ist besser als umgekehrt. Aber es sah schon so aus, als würden so jetzt auch zum Wochenende auch in Paris die Temperaturen steigen. Also wir hatten gestern noch, nachdem es irgendwie erstmal sehr grau war am Morgen und ich dann loslief und dachte, ja, das wird gut mit den Fotos. Dass dann so, je weiter ich fortschritt, ich war noch auf Montmartre oben bei Sacré-Cœur und fotografierte so in den Dunst von Paris. Das sieht man so bis, ja, was weiß ich, so bis Montparnasse rüber. Also, und danach verschwimmt so die Stadtlandschaft. Dann hören irgendwie so die markanteren Objekte, die man wahrnehmen kann, auf. Ne? Das ist klar. So und in der, im Stadtraum, in dieser Peripherik, da konzentrieren sich, ne? Man sieht die Oper und natürlich den Eiffelturm und Notre Dame und sowas. Und danach irgendwie Montparnasse steht ja schon, das Hochhaus am Bahnhof Montparnasse steht ja schon leicht am Rande von Paris. Und danach, klar, da kommt dann nicht mehr so viel. Am linken Rand im Osten sieht man so Hochhäuser und vielleicht sind das auch so Bürostädte. Ich war ja mal letztes Jahr da in Noisy-le-Grand, wo da so einerseits eben so Plattenbauten, aber auch so Office-Bürobauten, so wie hier Bürostadt Niederrad oder sowas stehen. Und die sieht man dann auch vom Montparnasse. Aber als ich dann abstieg, wieder runter von Sacré-Cœur, da kam dann die Sonne raus. Und ich lief dann da im 9. Bezirk quer durch die Straßen. Da hielt ich mich schon schwer im Schatten, bis ich dann zu diesem Museum der Romantik oder der Musée de Vie Romantique, Museum des romantischen Lebens, so ein ganz kleines Ding, irgendwie so, war früher im 19. Jahrhundert eine Künstlerresidenz. Da residierte ein Maler, der irgendwie so in verschiedenen Zentren, also war mit Georges Sand bekannt und Delacroix und wen hatten wir noch? Andere, ach ja, den Ernest Renan, wenngleich man den eigentlich schon gar nicht mehr so zur Romantik zählen möchte, nicht? Also vielleicht spätere Romantik, aber egal, ein sehr, sehr nettes, kleines Museum. Ich habe mich auch dieses Jahr habe ich mich auch eher zurückgehalten, also mit den Museen oder mit den, ja, eben genau das, ne? Also ich war wieder 8 Tage in der Wohnung, wo ich auch schon letztes Jahr war, bei Jaurès im 19. Bezirk. Das war angenehm, vertraut, hatte da, es ist ruhig eigentlich da und irgendwie so, man ist auch relativ gut angebunden. Ich hatte mir so ein bisschen irgendwann dann angewohnt, ist die nächste Station Bolivar. Das ist so eine ganz kleine Linie, 7 bis. Was heißt eigentlich das? Musste, habe ich irgendwie noch nicht kapiert, dass dieses Bis heißt. Und dann bin ich dann irgendwie da, die fährt so raus in den 20. Bezirk und da bin ich da nach bis Place des Fêtes und da in die 11, die wieder in die Stadt fährt, da bis Hotel de Ville und Châtelet. Und da ist man dann schon ziemlich im Zentrum, wenn man sich da aufhalten will. Also ich mag ja auch so ein bisschen diese Ecke Boulevard Sebastopol. Da bin ich am Dienstag noch ausgestiegen oder war es Mittwoch? Mittwoch grau. Und dann habe ich da noch mal Passagen fotografiert. Also mir kam diesmal der Aufenthalt recht lange vor. Also ich weiß auch nicht, woher das kam, aber vielleicht, es war aber auch nicht schlecht, wenn man dann einfach Zeit hat, um nochmal Dinge irgendwie nochmal anzugehen. Also zum Beispiel an dem Montag, jetzt diese Woche Montag, da hatte ich schon Montag und Dienstag, da hatte ich schon Passagen fotografiert und auch das Sterbehaus von Lautréamont. Dieser symbolistische Dichter. Kurios, das wusste die Ecke irgendwie 7 oder Nummer 7, Rue Faubourg du Montmartre, Rue du Faubourg Montmartre, die ist ja sozusagen irgendwie im Zentrum der Passagen. Da geht die Passage Verdot und die Passage Jouffroy in der Nähe und die gehen dann wieder über in die Passage de Panoramas. Also das ist eine Ecke irgendwie, die mir schon sehr gut bekannt ist. Nur das letzte Mal, als ich im Oktober in Paris war, wusste ich noch nicht um diese Sache. Da hatte ich nämlich noch nicht den Vila Matas entdeckt, diesen spanischen Autor und sein Buch Paris hat kein Ende, worin er in einer Stelle einen Bekannten erwähnt, der ihn grundsätzlich nur von einer Telefonzelle vor dem Sterbehaus von Lautréamont anrief. Also was für eine bizarre Gedanke, ne? Also und da war ich natürlich angeregt dadurch, das rauszufinden, ne? Wo überhaupt ist der Lautréamont gestorben und wie sieht die Ecke da aus, ne? Und dann stellte sich raus, dass der 1870 mit nur 24 Jahren in einem Hotel eben in der Nummer 7 Rue du Faubourg Montmartre gestorben ist. Ne? Und also ich hatte mich schon das letzte Mal, da hatte ich auch gar nicht drauf geachtet, aber so im Rückblick dachte ich, gab es überhaupt noch Telefonzellen? Ich habe dann irgendwo auch im Netz recherchiert, da kann man dann noch so Fotos sehen, so teils so aus dem Paris der 50er Jahre. Ich erinnere auch noch, ich hatte mir das, glaube ich, irgendwo ausgeliehen bei einem dieser Streaming-Dienste von Godard außer Atem. Da wird natürlich immer irgendwie aus so Münzfernsprecher im Hotel oder im Bahnhof oder ja, das gehört gewissermaßen zum Inventar, zum Mobiliar eines solchen Films. Ne? Also wie oft wird sowas, man müsste mal so einen Zusammenschnitt machen, irgendwie aus Telefonzellen oder von Münzfernsprechern anrufen. Also da muss es sicherlich eine reiche Kinogeschichte geben. Ne? Und wenn ich das richtig verstanden habe, auf irgendeiner Seite sind die Telefonzellen in Paris 2017 flächendeckend abgeschafft worden. Und meine Schwester, die neulich über Ostern in New York war, die hatte ich dann auch angefunkt, sagt man, gibt es noch Telefonzellen? Und sie schrieb zurück, nein, habe keine gesehen. Das erinnert mich, dass ich, als ich 95 in New York war, da fing das schon recht deutlich an mit Mobiltelefonen. Das war das erste Mal, dass ich plötzlich dachte, da steht irgendjemand und quatscht ins Leere. Was macht der da? Und dann fiel einem ein, huch, oder man beobachtet, Mensch, das ist ja ein Mobiltelefon. Also das war so um 95, irgendwie so ein Dreh. Wobei ich, wenn ich schon an die Zeit bin, die auch aus meiner Wahrnehmung, meiner eigenen Erfahrung dessen, was ich ja selber auch mitgestaltet habe, der Beginn des Internets, da fand ich gestern einen Tweet. Es gibt natürlich viele Menschen, die über diese Zeit jetzt rückblicken. Das ist ja bald 30 Jahre her. Vor 30 Jahren, da hatten wir hier The Thing noch als Mailbox, aber schon irgendwie Ende 94 da oder über das ganze Jahr 94, da merkte man schon, dass eben dieser Teil des Internets, der sich dann später WWW nannte und den wir im Grunde bis heute, sagen wir mal, kennen, der so langsam sich ausfadet, weil wir immer mehr Apps haben. Ne? Man könnte so sagen, dass der, weil man weiß nicht, wie viel die Hälfte oder mehr als die Hälfte, je nachdem, ist im Grunde heutzutage schon Apps. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Apps es so gibt, die gewissermaßen Internetzugang schaffen und quasi kein Browser. Ne? Habe ich neulich genau diese Meeting-App, wo man die eigentlich nicht schlecht, also das Ding nicht schlecht ist, aber jetzt habe ich neulich mit der Freundin Mia noch mal drüber gesprochen, habe ich vergesst das dann wieder, weil man dieses Ding nicht mehr in einem Browser benutzen kann und das nervt mich. Ne? Nicht, dass mir jetzt die Handhabung, aber eben so Dinge auf so einem kleinen Screen auf dem Handy irgendwie zu machen, ne? Das nervt mich furchtbar. Ne? Ich will irgendwie bin halt so gewöhnt, so mehrere Fenster aufzumachen, die man dann, besonders wenn man zum Beispiel so einen Ausflug plant, da hat man mindestens zwei verschiedene Dinge, nämlich die Karte, wo man irgendwie da rumlaufen will und noch die, in meinem Fall halt, da ich kein Auto fahre, eben die in den öffentlichen Nahverkehr. Ne? Und das muss man ja im Handy ständig quasi zwischen den Apps hin und her wechseln. Das heißt, man hat immer nur ein Ding, das quasi den Screen einnimmt, während wenn man einen großen Bildschirm hat, so wie ich, kann man halt verschiedene Fenster nebeneinander und kann das dann schön hin und her, ne? Scheint aber die Entwickler, ne? Es gibt ja auch einfach diesen Zwang, ne? Es ist einfach, man will die Leute in diese Apps haben, weil die man sie da noch viel besser kontrollieren kann, ne? Bei einem Browser, also die selbst bei so einem blöden Microsoft-Browser kann man noch verschiedene Einstellungen machen. Ne? Also weitaus mehr als zum Beispiel irgendwie bei einem, irgendwie in einem Browser, so diese handelsüblichen, ne? Im Web und bei den Apps hast du praktisch gar keine Dinger mehr. Ne? Du kannst ja zum Beispiel eben bei so Browsern auf dem Desktop kannst du ja Erweiterungen machen, ne? Und da kannst du zum Beispiel eben Privacy oder Anti-Tracking Dinger und alle möglichen Erweiterungen. Ich meine, zu teilen gibt's das, ich bin gar nicht, gibt's das noch, gibt's das auch, aber viel, viel, viel weniger gibt's das eben bei Browsern im Mobiltelefon und wirklich fast gar nichts mehr gibt's dann, wenn du halt so eine proprietäre App, wie das heißt, ne, da können sie dich quasi gänzlich in die Richtung, ne, in dem Prinzip sind das ja alles Browser, ob jetzt Browser meint im Grunde nur ein Fenster in ein Mobilangebot, ne, insofern ist auch Instagram oder TikTok oder YouTube sind diese nativen Apps sind auch alles Browser. Es sind eben beschnittene Browser, ne, die eben dir eben bestimmte Dinge nicht erlauben und den zu Vorteilen des Anbieters. Naja, also jedenfalls, da fand ich gestern einen Tweet, wo jemand eben auch über seine frühe Interneterfahrung und da so ein Werbeslogan zitierte, dahingehend, dass die großen Anbieter, ne, den Menschen irgendwie erst die E-Mail schmackhaft gemacht haben und dann die Homepage, und dass so ein Anbieter war es AOL oder was gab es ja, oder CompuServe, erinnert sich noch jemand daran? The Homepage, a place where millions of people can visit you. Ne? Großartig, dass dieser the own homepage, a place on the web where millions of people can visit you, ne? Das war das Versprechen, ne? Und ich möchte sagen, ich habe das auch geglaubt, ne? Und es wird jetzt erst, wird es klar, dass das irgendwie maßlos übertrieben war, ne? Wenn ich so auf so meine Statistik gucke, ne? Dann so ein oder zwei Aufrufe am Tag, ne, das ist schon gewaltig, ne? Millions of people, ne, das kommt ja noch nicht mehr über die Gesamtzeit. Ich bin jetzt auch seit 30 Jahren habe ich meine Homepage, und natürlich war am Anfang, war es tatsächlich dieses, es reichte allein dieses Versprechen, nicht, dieses Gefühl, dass man so, ja, irgendwie millions of people, die ganze Welt kann das jetzt sehen. Ne? So, dann muss ich mal gerade einen Schluck Wasser trinken, dann ist es ja warm hier. Da-dam, da-dam. So, da sind wir wieder. Ja, ne, das war, anfangs hat man sich tatsächlich dieser Illusion, da war das nicht so wichtig, ne, dass man, ob man jetzt irgendwie, es gab auch noch gar keine Analytik, ne, ich weiß nicht, wann das anfing, ne, so in den 2000er Jahren, dass man irgendwelche Statistiken, ne, dass man sich irgendwelche Statistikprogramme installieren konnte und dann so checken, wer einen denn so besucht, ne, das fing natürlich auch, natürlich anfangs hat man dann natürlich geguckt, ob man natürlich, ist man in den Suchmaschinen vertreten, das war fast wichtiger als die Klicks oder später dann die Likes, ne, und das hat sich ja dann bis heute so weiterentwickelt, ne, das, wie ich schon an anderer Stelle das erzählte, ne, wenn man zum Beispiel so ein Ding wie YouTube oder Instagram oder Twitter sich anguckt, ne, da ist ja die Metrik, das springt dir an jeder Stelle ins Gesicht, ne, du guckst deine Sachen an und du siehst sofort, ne, dass du irgendwie vollkommen irgendwie bist echt gar nicht. Ne? Du bist gar nicht existent. Ne? Das zeigen dir diese Zahlen. Ne? Denn im Grunde können das auch alles, das sind irgendwie, man kann natürlich sagen, diese, man kann vielleicht davon ausgehen, dass dies wiederum diese großen Anbieter, dass die Mechanismen haben. Ne? Aber man weiß, ich wahrscheinlich so wie auch der Lundquist schrieb, die meisten Besucher sind Bots, ne? Sind deine Besucher, ne? Die Bots, ne? Da irgendwie, aber Menschen, nicht? War nicht gestern oder vorgestern auch so ein kleiner, was im Deutschlandfunk oder so, ne, wo jemand über diese Tests im Netz, bin ich ein Mensch, ne, diese Captchas, wo man irgendwelche komischen Tests irgendwie selektiere alle Bilder, wo ein Fahrrad drin vorkommt oder selektiere irgendwie, ob das irgendwie die Ampeln oder alle Busse oder so ein Blödsinn, ne. Ja, ne, also wie gesagt, das war so das Element, ne, dass man mit dem, dass ich auch mit dem Internet verband, ne, irgendwie noch diese utopische Hoffnung, ne, dass man sich direkt an die Menschen wenden könnte, ne. Millions of people can visit you, you can talk, so wie hier, ne. Kein Mensch weiß irgendwie, wie viel mich jetzt hören, ne. Irgendwie 1, 2, 3, 4 oder 500 oder 5000, ne. Man kann ja gewissermaßen da das auch ins Netz gestreamt wird, kann man auch irgendwie davon ausgehen, irgendwie, dass man sagen würde, millions of people can listen to you. Na, ich weiß gar nicht, wer hier eigentlich der Server, der über den der Stream ist, der wird wahrscheinlich in die Knie gehen, irgendwie, wenn millions of people hier mein Ding hören würden. Ne? Und der UKW-Empfang, ist wahrscheinlich so im Umkreis von Frankfurt, wenngleich gibt ja auch noch neue Allerdings, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, auch noch dieses DAB Plus irgendwie, Radio X ist auch da zu empfangen und auch hier sehe ich gerade Kabel gibt's auch noch, das war nett, als ich in Sachsenhausen gewohnt hatte, da hatte ich Radio X im Kabel empfangen, ne? Weil irgendwie terrestrisch, da hatte ich nie guten Empfang mit Radio X, ich höre es jetzt gelegentlich eben auch über Internet, ne? Ja, also wie gesagt, ja, Paris hat kein Ende, ja, da war ich irgendwie mit dieser Telefonzelle, ne, Telefonzellen, die, wie gesagt, irgendwie 2017 wahrscheinlich um den Dreh, also ich habe keine mehr gesehen, ne, also ist wahrscheinlich auch in Paris abgeschafft worden und wenn es je eine Telefonzelle gab, da an dem, der Nummer 7 Faubourg de Rue de Faubourg Montmartre, wo Lautréamont verstorben ist, dann ist die auch abgebaut worden. Und man kann das auch bei Google Street View, da gibt es, glaube ich, das früheste Bild von dieser Ecke ist, glaube ich, 2008 und da ist auch keine Telefonzelle, wobei mir die Tage einfiel, dass das ja eigentlich auch ein von der Idee, also in die Wahrheitstheorie hineinspielt, ne? Also wenn man eben diesen Kernsatz, er rief von einer Telefonzelle vor dem Sterbehaus von Lautréamont an, oder er rief grundsätzlich nur von einer Telefonzelle vor dem Sterbehaus von Lautréamont an, dann müsste man ja wahrheitstheoretisch eben das erstmal so auflösen und zu fragen, was meint eigentlich Sterbehaus von Lautréamont? Ne? Das habe ich mir auch im Netz irgendwo recherchiert. Und wenn man jetzt sich zum Beispiel vorstellt, dieser besagte Bekannte von Villa Matas, also das spielt 1972 oder 1973, der ging zu dem Zeitpunkt davon aus, dass der Lord Réaumont woanders verstorben ist. Der wusste das nicht. Und da vor diesem Haus, irgendwie an einer ganz anderen Ecke von Paris, da stand eine Telefonzelle und vielleicht steht sie ja noch heute oder sie stand noch bis 2017 da. Und in der Zwischenzeit, so wie kann man ja auch im Netz nachlesen, nachdem man ja irgendwie lange, lange Jahre eben weitestgehend oder so im Unklaren über die biografischen Umstände von Lord Réaumont war. Also der ist ja in Uruguay geboren, in Montevideo, und kam dann mit 16 oder 17 praktisch irgendwie ohne Begleitung nach Paris und verstarb eben da während der preußischen Belagerung von Paris. Da waren natürlich irgendwie viel Seuchen oder Krankheiten unterwegs, also verstarb irgendwie an einem Fieber mit nur 24 Jahren, und da hatte er nur dieses eine Buch veröffentlicht. Ist auch so eine Sache. Da muss man sich mal vorstellen, ne? Der hat sicherlich irgendjemanden bezahlt. Also es war sozusagen auf eigene Kosten die Gesänge des Maldoror. Ne? Und die lagerten irgendwo in der Kiste oder im Lager, und dann irgendwie 10, 20 Jahre nach dessen Tod hat es irgendjemand gefunden. Ne? So ein bisschen so eine Art Vivian Mayer. Ne? Also das hat irgendwie zu seinen Lebzeiten, ich glaube, das ist auch 1870 irgendwie veröffentlicht worden, irgendwie kurze Zeit später ist er gestorben und hat keinerlei. Den kannte auch niemand, ne? Der weiß gar nicht, ob er irgendwie in der Literaturszene oder sowas unterwegs war. Naja, also auch irgendwie ein Ding. Man stellt sich vor, irgendwie das Lager wäre abgebrannt oder ne, heutzutage, ich weiß nicht, wie das damals war, mit Pflichtexemplaren. Ne? Ich meine, man kann sich ja fragen, wer liest mich zum Beispiel? Ne? So, und das Lustige ist ja, wenn jemand zum Beispiel bei der Deutschen Nationalbibliothek irgendwie mich nachschlägt, da sind auch Bücher irgendwie eingegeben, die ich nie geschrieben habe, ne? Weil mein Name Stefan Beck, irgendwie den gibt es mehrfach. Ne? Lange Zeit, auch jetzt wieder zurück zum Internet, ne? Google, habe ich mir so ein gewissermaßen so ein Battle geliefert mit dem Ethnologen Stefan Beck. Ne? Bin ich die Nummer 1, wenn man Stefan Beck googelt, oder ist er die Nummer 1? Ich weiß es nur, der arme Mensch ist irgendwie schon das ist 2015 in Australien verstorben. Naja, jetzt hat er seitdem keine Möglichkeit mehr, sein Ranking zu verbessern. Ne? Naja, aber wie gesagt, irgendwie weiß nicht, ob das, ne, also wenn jemand was über mich rausfinden möchte, dann wäre immerhin noch die Möglichkeit, da gäbe es die Nationalbibliothek, Deutsche Nationalbibliothek. Ich bin ja, hoffe, das auch dabei, habe ich mich auch in Paris, nicht so ein bisschen, aber bin gerade dabei, so einen kleinen Aufsatz über die externe Finanzierung der Kunst durch Künstler. Arbeitstitel: Sollten Künstler ihre Kunst aus externen Quellen finanzieren? Dachte ich, weil bei der großen Firma, diesem Buchversender, Kaufhaus, Internet mit A, die haben auch, da habe ich ja schon mal ein, wie heißt denn das, deren Format, ein E-Book veröffentlicht. Das hat noch nie jemand runtergeladen, irgendwie, also bezahlt, meine ich, ne? Ich weiß gar nicht. Und neulich habe ich mal versucht, den Preis zu senken. Irgendwie, das war so kompliziert, habe ich es gelassen. Das kostet irgendwie 3,50 Euro, und das ist einfach für ein E-Book von einem Autor, den niemand kennt, ist es einfach viel zu viel. Ne? Aber ich dachte mir auch, und wenn ich es irgendwie, die haben ja damals, glaube ich, 90 Cent vorgeschlagen, und ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen wenig, ne? Aber seitdem hat niemand es gekauft. Ne? Ist auch irgendwie so ein Ding. Ne? Ja, 16 Uhr 31 Minuten, Halbzeit. Ihr hört das Seminar auf Radio X am 10. Mai 2024. Naja, wie gesagt, wir waren jetzt eben bei Lord Réaumont und der Telefonzelle. Auch ein guter Titel, ne? Überhaupt die Idee, ne? Irgendwie, ich fragte mich irgendwie, kannte Lautréamont überhaupt schon ein Telefon? Ich glaube nicht, 1870, ja, aber doch, ich glaube, den Reis, den gab's schon, aber dann hat das ja in USA, hat ja erst durch diesen Konkurrenten, den Bell, hat ja das Telefon an Fahrt aufgenommen, weil der Bell geschäftstüchtiger war als der Reis. Ich glaube, das war so in den 1860er Jahren, ne? Aber wer weiß, ob der Lautréamont, also in dem, ich glaube, erst Telefon kam erst so in den späten 1890er Jahren. Da fing das so an, müsste man mal rumchecken. Also mit Sicherheit gab es zu Lebzeiten von Lautréamont also keine Telefonzelle. Naja, aber jetzt war ich eben bei der Wahrheitstheorie, ne? Also es könnte ja sein, dass der damalige Bekannte von Villa Martas irgendwie davon ausging, irgendwie, dass es ein ganz anderes Haus war, in dem der Lautréamont verstorben ist, ne? Da hat eben die Forschung, hat ja einiges, ne? Es sind neuerdings Briefe aufgetaucht und man hat sogar ein Foto hat man von ihm gefunden. Also man weiß jetzt so einen Tick mehr über ihn, ne? Also ne, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, was weiß ich, man hätte aus irgendwelchen Bemerkungen dieses Buches, die Gesänge des Maldoror, gedacht, dass Lautréamont irgendwie ein Bart trug. Dann gab es eben dieses Foto von ihm. Irgendwie, da sieht man ihn eben ja, als Jüngling. Ne? Irgendwie ist ja nicht älter als 24 geworden, ohne Bart. Ne? Und genauso könnte man meinen, die Forschung ist davon ausgegangen, bis irgendwie eben zu der Zeit, als der Bekannte eben da irgendwie telefonierte, der ist irgendwie da und da verstorben. Und der Bekannte, der war der Meinung, dass er, also man könnte gewissermaßen sagen, zu seiner Zeit galt es als wahr, er war guter Dinge zu glauben, ne? Er glaubte, dass das der Wahrheit entspricht, wenn er eben, sagen wir irgendwie, nehmen wir an, um die Ecke Boulevard Haussmann, irgendwie 102, nein, das geht nicht, wäre auch lustig, ne? Nein, die 102 ist ja schon vergeben, aber nehmen wir was anderes, Rue Turbigot, übrigens, irgendwie, da habe ich auch neulich, weil man irgendwie immer wieder so, ne, diese ganzen Schlachten und so, die, ich weiß gar nicht, wie die da kamen, Turbigot, das werden wahrscheinlich irgendwie die wenigsten wissen, ich wusste es auch bis vor kurzem nicht, das gehört irgendwo zu dieser französischen Kampagne, irgendwie so um 1860, die Vertreibung der Habsburger aus Oberitalien, ne? Das war eine Reihe von Schlachten, die berühmteste war wahrscheinlich Solferino. Ich glaube, da ist auch das Rote Kreuz entstanden. Aber das war eine ganze Reihe von Schlachten, unter anderem eben auch bei Turbigot, ein kleiner Ort da in der Lombardei. Also wer könnte sagen, der Bekannte von Villa Martas war 1972 der Meinung, dass Lautréamont in der Rue Turbigot 42 verstorben ist. Ne? Also das entsprach seiner Vorstellung, und da stand eine Telefonzelle. Also sagte er, oder er notierte, weil Villa Martas das auch übernahm, ne, vielleicht irgendwie, weil er irgendwie den Bekannten hin und wieder fragte, sag mal, wieso, wo rufst du denn an? Oder du hast kein Telefon und irgendwie, keine Ahnung. Oder der sagte, wo wohnst du? Aber das heißt, der Bekannte muss eigentlich nicht da wohnen. Es könnte ja auch sein, er wohnte schräg gegenüber und das war die einzige Telefonzelle, die damals in seinem Glauben vor dem Sterbehaus von Lautréamont stand. Er muss ja nicht da gewohnt haben. Er könnte ja zwei Häuser oder drei, nur eine Telefonzelle, ich weiß nicht, wie viel das damals so irgendwie alle 100 Meter oder 200 Meter oder so. Er hat vielleicht in einem Haus irgendwie oder irgendwie hat sogar weiter weg gewohnt und hat sich eben um diesen besonderen Effekt wegen, ne, das ist irgendwie eine Schrulligkeit oder mehr als eine Schrulligkeit, hätte er sein können, der wohnt irgendwie am irgendwie Montparnasse und will um zum Telefonieren, er muss dahin fahren, das zwingt ihn gewissermaßen, zieht ihn an, ne, dass er dahin muss, irgendwie er muss an diese Telefonzelle, so wie andere Menschen irgendwie in bestimmten Orten, also es könnte was Zwanghaftes sein, so ein Telefonzellenzwang, ein Lotriament Sterbehaus Telefonzellenzwang. Und das wäre doch was, ne? Hat man auch irgendwie die Tage schrieb jemand irgendwie, dass Freud seine Zeit irgendwie gewissermaßen nach den Begierden oder Trieben der Urmenschen erforschen oder interpretieren wollte, ne? Also es wäre nur dachte ich, das mag zu stimmen, aber Freud irgendwie hat es doch etwas präziser gedacht, ne, indem er sich zum Beispiel eben diesen Ödipus-Komplex vorgenommen hat. Es ist nicht bloß nur so, dass er dachte, naja, die modernen Menschen, die haben auch sowas von den Ureinwohnern, ne. Freud hat sich ja intensiv in seiner Zeit mit der Ethnologie beschäftigt, die aber auch damals, ne, auch sagen, ja, also was zum Beispiel, ne, da gab es einen Englischen, was ein englischer Fraser, den hat Freud irgendwie sehr intensiv rezipiert, ne. Aber da war zum Beispiel die Ethnologie auch was ganz anderes, ne. Man hat irgendwie hat ja auch verschiedene, ne. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auch der Fraser, der hat im Grunde nur von anderen Quellen. Also man hat lange, lange Zeit, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, es gab in Boras oder sowas einen deutschen Anthropologen in USA, auch um die Zeit, der zum ersten Mal, der ging da zu den Indianern, Indianerstämme Nordamerikas und lebte mit denen. Ne? Also es war noch um diese Zeit, in zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das noch möglich. Ne? Und der hat gewissermaßen diese teilnehmende Beobachtung, irgendwie, der hat sich nicht nur, ich glaube, viele haben sich zum Beispiel so auf Missionarsberichte oder sowas beschränkt, ne, was eben aus den Kolonien irgendwie nach Hause, ne, also der bin mir nicht ganz sicher, ob der Fraser, aber manche Kollegen, ne, haben eben sich nur auf Berichte, was andere ihnen zugetragen haben, ne, und dieser Deutsche, ich weiß nicht wirklich, ob der so ähnlich Boras oder Bozas, der hat zum ersten Mal eben da, was weiß ich, zum Beispiel im Winter mit diesen Cherokee oder Apachen oder sowas, Sioux verbracht, ne, und hat deren Gebräuche aus nächster Nähe miterlebt, ne, hat sich nicht auf andere verlassen, ne, aber der Freud zum Beispiel, der hat das nicht ganz, weiß nicht, ob er das realisiert hat oder nicht, aber jedenfalls, der hat sich irgendwie da eben, Fehler, ne, haben sich da eingeschlichen und er hat möglicherweise, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, hat eben auch falsche Sachen daraus, falsche Schlussfolgerungen, ne, also zum Beispiel eben die Frage, die dann die Psychoethnoanalyse beschäftigt hat, ob zum Beispiel der Ödipus-Komplex universal ist, ne? Da hat es irgendwie schwere Debatten gegeben, ne? Also ob das jetzt zum Beispiel der Ödipus-Komplex sowas wie ein Produkt der europäisch-viktorianischen Repression ist, ne, oder, ne, zum Beispiel in den 20er Jahren, da gab's diesen Ethnologen Malinowski, der hat mit einem Forschungszelt er durch den Ersten Weltkrieg behindert war, wieder nach, glaube ich, Polen, aus Polen stammte, der zurückzukehren. Und er hat da mehrere Jahre bei den Südsee-Insulanern zugebracht und hat über deren Sexualleben geforscht, geschrieben und dann behauptet, er hat dann behauptet, die hätten keinen Ödipus-Komplex gehabt. Ne? Also weil die zum Beispiel eben auch ganz andere Strukturen, ne? Also da gibt es zum Beispiel Beispiel Völker, bei denen ist der Vater ist nicht der Erziehungsberechtigte, sondern der Bruder der Mutter, also der Onkel, ne, und folglich könnte das kleine Kind keinen irgendwie Hass gegen seinen Vater entwickeln, ne, den der Ödipus-Komplex sagt ja, der wird den gerne töten, um dann mit seiner Mutter zu schlafen. Und wenn jetzt eben der Onkel gewissermaßen der böse Mann ist, der den Kind, dann klappt das nicht, ne, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, bin jetzt hier nicht irgendwie der Experte in der Ethnologie. Naja, aber wie gesagt, wo waren wir jetzt mit Lautréamont? Und wie bin ich jetzt auf Freud gekommen? Das ist auch nicht mehr. Naja, also wie gesagt, die Vorstellung eben war, dass der Zwang, ne, der Zwang, diese Telefonzelle aufsuchen zu müssen, der Lautréamont Sterbehaus Telefonzellenzwang, ne, also es könnte ja so sein, ne, und wie gesagt, und dann hat die Forschung herausgefunden, der Lautréamont ist eben nicht in der Rue Turbigot 42 verstorben, sondern eben in der Nummer 7 Rue du Faubourg Montmartre, also ist dieser Satzbaustein, das Sterbehaus von Lautréamont, das meint eben was anderes. Ne? Wenn wir heute das lesen, identifizieren wir ein anderes Haus als das. Ne? Wenn das der Fall ist, müsste ich jetzt das nächste Mal nach Paris fahren und eben sagen wir, es wäre eben die Rue 42 Turbigot, müsste ich da fotografieren. Ich kam ja überhaupt da drauf, weil ich eben sagte, dass ich jetzt mehrere Anläufe an dem Montag oder war es Dienstag, da kam ich erst mittags an dieser Ecke vorbei und da war auch schon relativ viel los. Da ist echt viel los. Das ist auch mit Grand Boulevard, heißt die Metrostation, und da geht es ja auch rauf. Da eben, deswegen heißt das ja Rue du Faubourg Montmartre. Da ist echt viel Touristik unterwegs. Ne? Also ich muss sagen, auch diesmal wahrscheinlich so im Vorlauf der Olympischen Spiele, also es gab Ecken, da gerade die, da war wirklich viel, viel unterwegs. So, jetzt muss ich nochmal einen Schluck Wasser trinken. Ja, ich muss jetzt hier auch, ich darf das gar nicht hier, nach mir kommen ja neuerdings Menschen, die Sendungen machen. Ich habe mir hier so einen Zettel, 16.53 Uhr muss ich so in den Ausspann gehen. Ja, also wie gesagt, aber es gab auch Ecken und ich war wieder in ganz verschiedenen Bereichen von Paris, ne, habe mir auch vorgenommen, das warte ich schon das letzte Mal, also so in die Banlieues, die Vorstädte zu fahren. Also ich war diesmal irgendwie auch in Bobigny. Das klingt so ganz harmlos. Und da war auch an meiner Station Jaurès, die Linie 5, Endstation. Und dann heißt es immer, wenn es irgendwo schräg wird, dann heißt es garantiert Pablo Picasso. Das war auch schon neulich in Nanterre und auch in Noisy-le-Grand. Ich denke, man hat mir schon irgendwie in anderen Sendungen mir gedacht, irgendwie, was zum Teufel hat der arme Picasso verbrochen, dass er immer mit solchen irgendwie tristen irgendwie Siedlungen irgendwie in Verbindung gebracht wird, wenn man die Leute irgendwie quälen. Naja, also der Bobigny, das war wirklich der Punkt, also der Depression. Ne? Man kommt dann irgendwie, das ganze Ding fährt unterirdisch bis auf die letzten 100 Meter und dann kam ich da irgendwie an die Oberfläche und da war dann nur so eine Busstation und drumherum Hochhäuser. Noch nicht mal ein Laden, also keinerlei Orientierung, ne? Also zum Beispiel eben bei, wie heißt es, da bin ich einen Tag oder zwei später nach Créteil gefahren. Da war immerhin, da kam man aus der U-Bahn und da war so ein riesen Einkaufszentrum. Also vielleicht doppelt so groß wie das Nordwestzentrum und aber auch gar nicht, sage ich mal, so niederschmetternd. Ne? Kurioserweise, ich bin gleich am ersten Tag in ein anderes Einkaufszentrum, gehört auch so zu meinen bevorzugten Zielen der Recherche, mir Einkaufszentren anzugucken. Das war nicht weit von mir, auch so ein bisschen in die Ecke. Ja, das war Porte de la Villette, irgendwie da war so Le Millénaire, riesiges Ding, aber war nichts los, ne? So kein Mensch da und irgendwie jeder zweite Laden leer. Vielleicht war das auch noch so im Aufbau begriffen. Ich hatte den Eindruck, vielleicht war es ein bisschen neu, dass die sich noch so packen müssen, ne? Aber wie gesagt, Bobigny, also ich bin da rum und dachte, und es war irgendwie halt von den Leuten, die da rumliefen, das war irgendwie komisch. Ne? Und wenn man so merkt, da ist gar nichts sowas, wo man sich so halten kann, so ein Einkaufszentrum, also wenn man zum Beispiel, kann man ja auch mal in einen Laden gehen. Also zum Beispiel, ich war auch an dem, war Samstag, war ich in Ivry-sur-Seine, da fährt man auch, und da war da auch so ein über der Metro, so ein aus den 70er Jahren so ein Einkaufszentrum irgendwie, was sich so in so verschiedenen, fast wie so eine Burg, so mit verschiedenen Zinnen und Spitzen, und auch da, also das Einkaufszentrum sah desolat aus, aber immerhin, da gab es so einen Supermarkt, so ein Carrefour, und als es dann draußen so regnen anfing, habe ich mich in so einen Backshop geflüchtet, irgendwie, der hieß auch noch Café d'Artiste oder sowas, ne? Die waren sogar sehr nett, ich war irgendwie, da kam, habe mir da so einen Kaffee und ein Croissant bestellt, und dann kam irgendwie irgendwann nach ein paar Minuten kam noch so eine Frau aus dem Hinterzimmer, wahrscheinlich haben die da irgendwo da irgendwie gebacken oder so, und sagte dann auch noch so ganz, ich nuggelte da meinen Kaffee oder Croissant, Bonjour, Monsieur. Da dachte ich, oh Gott, das ist ja irgendwie, als wäre ich hier so ein Staatsgast. Ne? Aber bei dem, wie gesagt, bei dem Bobigny, da war ich gar nichts. Ne? Ich bin da so rumgeschlichen, so ein bisschen so, dachte ich, wo geht das? Ich meine, es war hellicht der Tag, aber trotzdem, weil man so merkte, so immer nur diese Wohnblöcke da, so keinerlei Infrastruktur, da fuhr ein Bus und eine Straßenbahn, es gab Baustellen, und ich bin da so ein bisschen rumgeschlichen und habe mich dann aber wieder davon gemacht, ne, weil ich dachte, nee, irgendwie ist das komisch, ne? Also das war mir wirklich irgendwie, ich war an dem Tag, ich glaube, ja, da war ich auch, wollte ich auch nahe von Porte de la Villette, wollte ich so ein Gebäude mir anschauen, was ich irgendwo in so einer Architekturzeitschrift gesehen hatte, so eine Art Schulungszentrum von den Verkehrsbetrieben, diese RATP. Und dann war es schon so bei Hinterport de la Villette, das ist ja auch irgendwie so eine Art Kulturzentrum, so mit Museum und so eine Art Expozentrum. Und da wurde es auf einmal sehr schnell anders. Ne? Da war, glaube ich, irgendwie ein Flohmarkt, und da waren sehr viele so afrikanisch wirkende, ich sag mal so breit, irgendwie, man weiß ja im Grunde gar nicht, man nennt das irgendwie so afrikanisch, ne? Weil man kaum mehr andere Dinge hat, die man dazu sagen kann, ne? Aber irgendwie, und diese Straßenhändler und dann Unterführung, Autobahn, und je näher ich an dieses Gebäude kam, und da fingen dann auch schon so irgendwie von diesen Leuten, die dann auch so Einkaufswagen grillten, ne? Das hat man bekannter irgendwie in Hamburg, der war ja auch Franzose, wie ist er, Michel, da kommt jetzt nicht mehr drauf, der irgendwie mit seinem, der hatte ja auch so ein seltsames Kunstkonzept, so antikapitalistisch, komme jetzt gar nicht mehr auf seinen Namen, dass man zum Beispiel bei ihm irgendwie kein Kunstwerk kaufen dürfte, wenn man mehr als 50.000 Euro Einkommen hätte oder sowas, ne? Müsste man nicht irgendwie anders sagen, plus, ne? Irgendwie war noch, jetzt haben wir ja auch wieder Europawahl, da komme ich gar nicht da drauf, aber vielmehr so ein Plakat von den Grünen, ne? Irgendwie für ein Einkommen, irgendwie mit denen man auskommt oder sowas, da kriege ich schon wieder die Krise, ne? Wo ich denke, jetzt soll es ja wieder irgendwie diese grüne Politikerin, soll sich überhaupt mit denen beschäftigen. Ne? Ich habe jetzt Oliver, meinen Freund Oliver, zum ersten Mal in Paris getroffen und er erzählte mir auch so, wie abgeturnt er eigentlich ist. Ne? Wir kamen da auch so über die Kulturförderung und irgendwie sowas irgendwie in Kürze. Er sagte irgendwie, das wäre eigentlich ziemlich gut in Paris, irgendwie, weil die bekämen da, also viele Musiker bekämen da so eine Art von Grundeinkommen und die könnten dann da sehr interessante Sachen machen, also was musikalisch. Also für ihn schien das anscheinend, er erzählte mir von so kleinen Konzertorten. Ich war leider an dem Tag, mein zweiter Tag in Paris, war ich ziemlich gerädert, irgendwie wahrscheinlich so das anderes Bett und dann eben so die Luftveränderung. Er wollte mit mir auch in Montreux, auch irgendwie eine ziemlich schräge Gegend. Also da, als wir da aus der U-Bahn Robespierre kamen, da merkte man sofort, boah, das ist schon ziemlich anders. Er nannte das auch so Englisch und tatsächlich erinnerte mich das so auch so ein bisschen an so Hackney, wo ja viele Künstler, die ich in den 90er Jahren kannte, lebten, ne? So barackenartige, ein- bis zweistöckige Gebäude entlang so einer Hauptstraße mit so irgendwie so Abverkaufsläden, naja. Also jedenfalls dieses, wo kam man jetzt da drauf, Oliver getroffen, ne? Und jetzt weiß ich mal, ja, wie gesagt, die Grünen, ne, dachte ich mir, ein Einkommen, von dem man leben kann oder sowas, dann soll ich mir da vielleicht wieder mit dieser Frau da irgendwie von den Grünen da wieder so ein Battle liefern, naja, wer weiß, das ist eigentlich so, ich denke mir mal, so, ja, man muss im Grunde auch böse oder kratzig oder so sein. Und auf der anderen Seite denke ich mir mal, warum irgendwie gegen diese Art von irgendwie, die wollen ja eigentlich gar nicht mit dir reden. Ne? Du bist nur so ein Störfaktor oder sowas. Ja, also wie gesagt, ich habe mir diesen Zettel gemacht, den ich auch hier mal in meine Kamera halte. 16 Uhr und 53 Minuten. Es ist so lang langsam Zeit, weil, wie gesagt, irgendwie andere nach mir kommen. Und es gibt ja diese Regelung, dass man um 55 das Feld räumen soll. Ne? Ja, also das war für heute das Seminar, Freitag, der 10. Mai 2024, fünfte Sendung in diesem Jahr schon mit einem, ja, Bericht aus Paris. Wer mag, wenn ich dazukomme, ne? Also ich habe über 900 Fotos geschossen, sagt irgendwie mein Backup-Programm, mehr als 900, das war nur auf dem iPhone. Und ich habe, wie gesagt, könnt ihr auf meinem Blog Thing Labs, ne, es wird kein Mitschnitt, das setze ich ja aus, geben. Es gibt in anderthalb oder zwei Wochen gibt's nochmal eine Wiederholung und wie gesagt, ja, die nächste Sendung, da ist jetzt so ein bisschen Lücke im Juni, das ist der 14. Juni 2024, also in 5 Wochen. Ich sage für heute, Freitag, den 10. Mai, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jetzt gucken wir mal, ob das hier kommt. Jupp.
Das war das Seminar. Am Mikrofon war Stefan Beck. Das Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X.